Herzlich willkommen auf der Fußballfrequenz. Vor ein paar Jahren bin ich im Ventilverlag auf das Buch Gegenüber von China gestoßen. Ein Roman, in der die Autorin am Ende einen Fluchtversuch aus der DDR über Aserbaidschan in den Iran versucht. Der Versuch geht im letzten Moment schief und die Autorin landet im Knast. Ein Buch, das mich nachhaltig beeindruckt hat. Die Autorin ist Anne Hahn und sie hat dieser Tage den Roman Träumt Christian Beck im Wedow Verlag veröffentlicht. Ein Roman, in dem Christian Beck, ehemaliger Mittelstürmer des 1. FC Magdeburg, entführt wird, um ein Vereinsmuseum zu erzwingen. Für mich die Gelegenheit, endlich mal Anne Hahn einzuladen. Anne Hahn, geboren 1966 in Magdeburg, studierte Kunstgeschichte und Germanistik an der Humboldt-Universität Berlin. 1989 wurde sie bei einem Fluchtversuch an der aserbaidschanisch-iranischen Grenze verhaftet und war 6 Monate politische Gefangene in der DDR. Ihre Wendeerlebnisse verarbeitete sie im Roman 13 Sommer, der 2005 bei Schirmer Graf erschien und später unter dem Titel Gegenüber von China im Ventilverlag neu aufgelegt wurde. In den Folgejahren veröffentlichte sie mehrere Sachbücher gemeinsam mit Frank Willmann, die sich der Aufarbeitung von subkulturellen Strömungen in der DDR widmen, unter anderem Stadionpartisanen, Fans und Hooligans in der DDR und eine Biografie über den Punkmusiker Dieter Otze-Erlich, bekannt als der Sänger von Schleimkeim. Das Buch heißt Satan, kannst du mir nochmal verzeihen. Zuletzt das etwas untergegangene Buch vereint im Stolz Fußball, Nation und Identität im postjugoslawischen Raum. Übrigens für kleines Geld bei der Bundeszentrale für politische Bildung zu erwerben. Denkt bitte daran, in diesen Tagen kämpfen viele kleine Verlage ums Überleben. Bestellt, wenn möglich, bei den Verlagen direkt. Alle aufgeführten Bücher findet ihr als Link in den Shownotes. So, und jetzt habt ihr einen kleinen Eindruck bekommen, wie das neue Podcast-Theme in Zukunft klingen wird. Denn das hier ist der erste Entwurf und den finde ich schon sehr, sehr geil. Jetzt wird noch ein bisschen an Kleinigkeiten gefeilt von dem Künstler und dann ist das in Zukunft das offizielle Podcast-Theme. Genau, und jetzt könnt ihr endlich die Sendung hören. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich muss natürlich dazu gestehen, ich habe ja noch ein anderes Buch von dir gelesen, das habe ich dir aber, glaube ich, auch geschrieben gehabt, ne? Das Gegenüber von China. Genau. Und ich nehme jetzt schon auf. Wir haben ja gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, über diese Veranstaltung, die du gehabt hast bei Gesellschaftsspiele e.V. Grüße gehen raus. Und ich hatte den Eindruck, du hast dich erst wieder neu in Magdeburg verliebt. Also ich hatte den Eindruck, das herausgehört zu haben, dass Magdeburg irgendwie erst in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten vielleicht nochmal wieder so neu dein Herz entfacht hat. Stimmt das?
Ja, es gibt auch periodisch immer mal wieder Gründe, Magdeburg nicht so lieb zu haben, aber im Großen und Ganzen bin ich versöhnt mit meiner Heimatstadt und habe eher schöne, aufregende Erlebnisse dort, beglückende Erlebnisse als schlimme, ja.
Du bist 1966 in Magdeburg geboren. Ich habe gestern extra noch gegoogelt, wann der 1. FC Magdeburg gegründet ist.
Ein Jahr vorher, ja.
Aber knapp, es sind nur ein paar Tage, im Dezember 65, habe ich festgestellt. Genau, du bist in Magdeburg geboren und du bist dort auch aufgewachsen. Kannst du ein bisschen was erzählen zu deiner Zeit als Kind in Magdeburg? Wie hast du da die Stadt wahrgenommen und gab es da schon den Einfluss Fußball auf dich?
Als Kind war Magdeburg für mich ja eben die normale Umgebung. Ich kannte nichts anderes, hatte leider auch keine Großeltern auf dem Land oder irgendwie andere Eindrücke. Meine Großmutter lebte in Wittenberg, da bin ich dann in den Ferien manchmal hingefahren. Ansonsten war ich mehr oder weniger ununterbrochen in Magdeburg und habe ja in den Neubauten der Stadtmitte gelebt und gespielt und auf den Spielplätzen dazwischen bin in eine neu erbaute Schule gegangen auf dem Katharinenkirchhof. Die Katharinenkirche wurde abgerissen für das Haus der Lehrer. Da gegenüber, wer den breiten Weg, damals Karl-Marx-Straße ein bisschen kennt, im Stadtzentrum, weiß, was das für ein Gebiet ist, in dem ich groß geworden bin. Also wir haben noch in Ruinen gespielt. Ich habe beim Umgraben im Schulgarten Knochen gefunden von dem Katharinenkirchhof. Es gab auf dem Domplatz noch Ruinen und wir sind da drin rumgekrabbelt als Kinder, haben also viele Abenteuer erlebt eigentlich auch. Es gab eine berüchtigte Bande, die Fischerbande, die ihr Diebesgut in der Kanalisation an der Elbe versteckt haben. Und da führten immer noch so mittelalterliche Gänge irgendwo lang. Und als Kind hat man natürlich immer noch Größeres, Tieferes, Weiteres vermutet. Aber ich habe damals schon gern Geschichten erzählt und alles übertrieben und habe dann auch meinen Mitschülern immer Angst machen können mit irgendwelchen erfundenen Geschichten von Monstern, die da unten wohnen. Oder ich war aber auch relativ mutig und habe mich immer relativ weit reingetraut in solche unterirdischen Gänge und Ruinen. Und das hat alles meine Fantasie unglaublich angeregt, also diese immer noch bestehende Nachkriegslandschaft in Magdeburg.
Das hat mich beim Lesen dieses Buches gegenüber von China auch, und ich glaube auch in dem jetzigen Buch ist es genauso, dass es schon ein bisschen, also Magdeburg ist da, ist das normal gewesen in der DDR, dass die Städte noch Mitte der 60er Jahre Ruinen waren?
Kommt sicher auf den Grad der Zerstörung und die Größe der Stadt an. Also in Dresden hatte ich, wenn ich dort zu Besuch war, mit meinen Eltern einen ähnlichen Eindruck. Und Magdeburg war ja auch ähnlich zerstört wie Dresden. Also wenn so eine Altstadt mit 20.000 Menschen, ich weiß nicht genau, wie viele Opfer es gab, es wird ja auch nie genau ermittelt werden können, verbrennt und kaputt geht, dann braucht man auch Jahrzehnte, um das wieder aufzubauen. Und so lange war das ja noch nicht her. Also die gröbsten Trümmer waren beseitigt, aber es gab immer noch Brachflächen, aufgelassene Flächen. Und das geht ja bis heute so, wenn irgendwo ein Neubaukomplex gebaut wird, dass man erst noch durch die Trümmer des Zweiten Weltkriegs runtergeht, dann in Magdeburg bis auf die Trümmer von 1631, wo die Stadt schon einmal völlig zerstört war und unglaublich viel findet, also in jedem Meter, den man gräbt in der Stadt.
Stadtgeschichte ist eh so ein Thema für dich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das hängt natürlich auch mit dieser Stadt zusammen. Was mir erst relativ spät bewusst geworden ist, dass es eben eine Stadt ist, die zweimal komplett zerstört wurde. Und das ist relativ selten in Mitteleuropa, dass man solche Voraussetzungen hat. Und dass auch so wenig überbleibt von diesem Ruhm und der Größe. Und dass sich sogar, den Fußball hatte ich ja vergessen zu erwähnen, bis in den Fußball hinein widerspiegelt, dass man in so einer einstigen Kaiserstadt aufgewachsen ist, von der eben nicht viel übrig geblieben ist. Das ist mir erst relativ spät bewusst geworden, ja.
Da müssen wir, glaube ich, nachher nochmal drauf kommen. Muss ich mir gleich mal die Notizzettel hier beiräumen. Und wir müssen trotzdem nochmal kurz zurück. Also grundsätzlich erstmal, über dein Leben könnte man, glaube ich, eine ganze Podcast-Serie machen. Das können wir hier, glaube ich, nicht alles abhandeln. Aber ich werde euch zwei, drei Links in die Shownotes schmeißen, liebe HörerInnen. Du hast irgendwann den Weg zum Punk gefunden. Kannst du mir vielleicht ein bisschen erzählen, weil das ja auch etwas ist, was dein Leben sehr geprägt hat. Es gibt ja auch 1, 2, 3, 4 Bücher dazu, die du mitgeschrieben und oder geschrieben hast. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wie du den Punk entdeckt hast?
Ja, ich war ein ziemlich zurückgezogenes, junges Mädchen, hatte relativ wenig Freunde und war auch die ältere Schwester. Also der kleine Bruder konnte mich nicht beeinflussen, ich ihn dann schon. Und habe viel gelesen, bis ich so mit 15, 16 aufwachte aus meiner Traumblase und Traumwelt und dachte so, wo lebe ich, was ist hier los? Ich wurde auch nicht zum Abitur zugelassen, weil mein Vater als Arbeiterkind studieren konnte, ich als Intelligenzlerkind nicht bevorzugt wurde, hatte gerade einen Durchschnitt von 1,3. Meine Eltern waren nicht in der Partei. Also das waren so die Gründe, mir das Abitur zu verweigern. Und da wurde ich trotzig und bin aufgewacht und habe nachgefragt und kritisch auf die Dinge geschaut, viel mehr im Unterricht gestört, kritisiert, gefragt, warum haben wir den gleichen Stoff in Erdkunde, Staatsbürgerkunde, Russisch Geschichte auch noch. Und es führte irgendwann dazu, dass die Lehrer sagten, Anne, setz dich in die letzte Reihe, lies ein Buch, kriegst eine 1, aber stör nicht weiter. Und das hat mir aber eben nicht gereicht als Auseinandersetzung. Und dann habe ich mich umgeguckt in der Stadt, was gab es so für Leute. und habe Radio gehört. Man hört ja auch Westradio in Magdeburg, wie überall, außer in der Gegend um Dresden. Mhm. Und da hörte ich plötzlich Punk und das war's dann. Da habe ich gedacht, oh, das ist cool, das ist genau die Wut, die ich spüre. Das drückt aus, was so meine Zweifel und Fragen sind. Und ja, ich habe dann geguckt, wo gibt es die vielleicht bei mir in der Stadt? Wie sehen die aus? Und so fing das an. Und irgendwann, ging natürlich alles nicht ganz schnell, habe ich die Gruppe entdeckt, also die 50 bunten Leutchen, die es so gab in Magdeburg. Und habe mich denen auch angenähert und habe dann Krankenschwester gelernt, weil ich das Abi nicht machen konnte, habe mein Abitur aber nachgeholt an der Abendschule und während dieses Fachschulstudiums zur Krankenschwester habe ich auch mir das Nähen beigebracht und OP-Hosen geklaut und umgenäht und so mein Outfit verändert und habe dann beschlossen, Krankenschwester ist es auch nicht, ich werde in die Kultur gehen, das ist freier, das ist kreativer und Krankenhaus war mir auch zu militärisch insgesamt. Gefiel mir nicht, unter Chefs zu arbeiten und in so ein System gepresst zu sein. Ja, und dann habe ich im Kulturkabinett in Magdeburg angefangen zu arbeiten und dort Konzerte organisiert. Also ich konnte zugelassene Bands einladen, die damals schon unter dem Oberbegriff die anderen Bands formierten. Mhm. Da könnte man jetzt nochmal weit ausholen zur Geschichte des Punk in der DDR. Aber Mitte der 80er Jahre, als ich soweit war, gab es eben schon eine gewisse Umarmung der Subkultur und es durften ein paar Bands auftreten und die habe ich dann nach Magdeburg geholt und habe dann auch die Leute alle kennengelernt und war mit denen viel unterwegs und wir haben Sachen gemeinsam erlebt, aber es waren nicht nur Punks, es waren halt so die bunten Leute, die Alternativen, also wo auch Langhaarige dazu gehörten, Skinheads, ein Fotograf, eine Theaterfrau und so weiter. Also es war eine große gemischte Truppe, die aber zusammengehalten hat, wenn sie angegriffen wurde und das wurden wir recht häufig. Mhm.
Komme ich gleich drauf. Ich habe auch irgendwann mal ein Fanzine gemacht und habe mich damals mit dem Thema Skinheads in der DDR beschäftigt. Hat's gegeben und bin da auch über einen Skinhead gestoßen aus Magdeburg. Peter hieß der. Der erzählte dann halt auch so ein bisschen über diese Magdeburger Szene. Kannst du erzählen, wenn du sagst, angemeldete Bands? Also ich habe immer gehört, die Konzerte waren damals in Kirchen oder anderen Räumen. Also es war auf jeden Fall nicht offiziell. Wie ist das? Also was hast du da für Bands rangeholt? Kennt man die?
Ja, angemeldet wäre das falsche Wort zugelassen. Das heißt, die hatten eine Einstufung. Da musste man vor einer Kommission sowas wie Rat der Stadt oder irgendwelche komischen staatlichen Musikbeauftragten spielen und hat dann meist auch harmlose Texte ausgesucht für so ein Einstufungskonzert, die dann eben durch die Zensur gingen. Und dann hat man eine Pappe bekommen, eine Zulassung, eine Einstufung und konnte damit offiziell spielen, also auch in Jugendclubs und in Gasthöfen und so weiter. Und ich durfte solche Bands einladen. Trotzdem hat niemand damit gerechnet, dass da Punks kommen würden, dass da eben Leute, die wirklich ein Iro tragen oder eine bemalte Lederjacke auftauchen. Okay, das ist die andere Seite, aber zu den Bands, es waren Bands aus Berlin, Ostberlin. Ich hatte zum Beispiel die Firma eingeladen und die anderen. Mhm. Also später Feeling B und noch später Rammstein. Mhm. Und aus Leipzig hatte ich die Art da und aus Chemnitz wollte ich AG Geiger einladen. Das hat aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt. Es war aber auch immer so, dass eine Band kam, die man eingeladen hat und zwei, drei andere mit auftraten, was man teilweise gar nicht wusste oder erst später mitbekam. Also bei mir trat die Firma auf, die gar keine Einstufung hatte oder Spielgenehmigung, weil die Musiker auch wechselseitig in den Bands spielten. Also das war alles ein sehr fließender Übergang. Und wer eben da war, griff dann zur Gitarre oder zum Mikro. Und es war, also jeder Abend war voller Überraschungen. Und vor allem für mich, die ich das organisiert hatte. Aber ich fand das natürlich cool und witzig.
Du hast dafür aber einen sehr, sehr hohen Preis bezahlt. Das war alles andere als witzig.
Ja, das stimmt. Von heute aus gesehen bin ich aber natürlich froh, dass ja, dass das mit solcher Abkürzung und Schnelligkeit passiert ist und ich nicht noch 2 Jahre mein Studium, wofür ich einen Studienplatz hatte, tatsächlich Kulturwissenschaften an der Humboldt-Universität, dass ich das nicht in der Rest-DDR antreten musste, weil da eben diese ganze dröge Rotlichtbestrahlung noch mit dabei war, Marxismus, Leninismus. Und nö, ich habe tatsächlich sowas wie ein Berufsverbot bekommen, nachdem ich 5 Konzerte gemacht hatte. Und habe dann beschlossen, die DDR zu verlassen und einen Fluchtversuch gemacht, der gescheitert ist. Ein bisschen spektakulärer Umweg vielleicht. Ich wollte mit meinem Kumpel Matthias über Aserbaidschan in den Iran fliehen. Wir sind erwischt worden dabei, haben es aber schon fast geschafft gehabt, also fast alle Grenzanlagen überwunden und haben dafür nochmal im Gefängnis gesessen am Ende der DDR-Zeit. Und ich bin am 17. November 1989 freigekommen durch eine Amnestie. Genau, und habe dann ja doch alles gemacht, was ich wollte, studiert, die Welt gesehen und mein Leben so gestaltet, wie es mir gefiel.
Das hast du jetzt schnell abgerissen. Mich hätte interessiert, dieses Studium, was hätte da am Schluss gestanden? Also was hättest du machen können, wenn du das denn durchgezogen hättest?
Dann hätte ich einen Abschluss in Kulturwissenschaften gehabt und ja, das war mein Traum halt, Ende der 80er Jahre mal ein Kulturhaus zu haben und in Magdeburg zu leben und den Leuten Raum zu geben, die offensichtlich keinen hatten und keinen bekamen. Da kommen wir wieder darauf hin, wo du vorhin darauf hingewiesen hast. Es gab für die frühe Punkbewegung in der DDR tatsächlich ganz wenig Räume. Also hauptsächlich die evangelische Kirche hat sich in vielen Städten geöffnet und der Bewegung, wie vorher schon der Hippie-Bewegung, Platz gegeben. Und ich habe eben gedacht, man könnte das so von so aus dem Kulturbereich heraus auch schaffen und den Platz und Raum geben. Aber da waren dann natürlich einige Jahre vergangen und ich habe Ende der 90er Jahre, ich musste ja dann auch noch ein bisschen in Berlin die Technokultur erkunden und reisen und habe ein Jahr im Ausland gelebt. Ich habe etwas länger gebraucht, um mein Studium fertig zu kriegen und geworden ist es dann als Abschlussgeschichte Germanistik und Kunstgeschichte und hatte dann wenig mit Kulturhaus zu tun, letztendlich.
Spannend. Also in dem Buch gegenüber von China, wenn du gesagt hättest, was hättest du jetzt, also was würdest du mir zutrauen, was ich studiert hätte, das wären jetzt Dinge gewesen, die ich da nicht drin also gefunden hätte. So Kunstgeschichte. Diese Punkbewegung damals in Magdeburg und Fußball, gab es da Überschneidungen? Gab es da Konflikte? Also wie hat man als Punk so die Fußballfans zu der Zeit wahrgenommen?
Also ich weiß, dass einige von meinen Kumpels, Freunden zum Fußball gegangen sind, auch verschieden intensiv und verschieden lang. Also einer meiner engsten Freunde, mit dem ich heute auch sehr oft zum FCM gehe, hat als Kind schon Spiele gesehen mit seinem Vater und ist auch allein gegangen, auch als Jugendlicher. Und in der Meute, in der Rotte, was ich dann so miterlebt habe, wenn meine Kumpels dann mal wieder kamen vom Fußball, das war für mich so abschreckend, wie sie dann wieder kamen, also mit zerrissenen Jacken, ausgeschlagenen Zehen, ja, geklauten Schnapsflaschen, okay, aber das wirkte nicht sehr attraktiv auf mich. Ich habe da überhaupt keine Lust verspürt, mitzugehen oder da irgendwie dran teilzunehmen. Hab dann mitbekommen, dass mein kleiner Bruder irgendwann auch zu spielen gehen wollte mit seinen Schulkameraden. Und der hatte aber hat er heute noch, dunkle Locken und braune Augen. Und ich hatte ein bisschen Angst dann schon, dass er, also rassistische Anfeindungen, dass die ihm passieren könnten. Und hab dann auch schon mal ein, zwei Kumpels gesagt: Guckt mal, wenn ihr meinen Bruder seht, passt ein bisschen mit auf den auf. Also, das war sogar schon zu DDR-Zeiten so,
Okay.
dass ich das wahrgenommen habe, ja.
Du hast in der Vergangenheit relativ viele Bücher oder Texte geschrieben zum Thema Fußball. Wann kam denn der Fußball bei dir ganz persönlich ins Leben?
Also erstmal vordergründig gesehen durch meinen Partner und Lebenskomplizen Frank Willmann, der nicht lange verheimlichen konnte, dass er wirklich durch und durch Fußballfan ist. Und als wir ein Paar wurden, habe ich das Ausmaß nicht geahnt. Und das wurde mir spätestens dann klar, als ich unseren Sohn zur Welt gebracht hatte und eine Geschichte, wo wir heute wirklich beide drüber lachen, aber damals fand ich das nicht so lustig, mit Hexenschuss und einem Säugling zurückgelassen wurde zu Hause, weil man ja eine Dauerkarte hatte bei Hertha BSC. Und also es gab dann so Ereignisse, die ich nicht toll fand, aber es hatte mit meinem Leben zu tun und tauchte permanent wieder auf, dass der Fußball da doch eine große Rolle spielt. Und ich bin auch mitgegangen zu verschiedenen Spielen, habe auch in den 90ern mal Magdeburg gesehen mit ganz, ganz wenigen Fans und ziemlich gruselig als Erscheinungsbild. Und ja, dann haben wir die Recherche gemacht für Stadion Partisan. Ich habe in den Stasi-Akten viel gelesen über die Versuche der Staatssicherheit, Fans vom BFC und vom 1. FC Union zu infiltrieren, zur Mitarbeit als informelle Mitarbeiter zu gewinnen. Mhm. Und das hat mich total erstaunt und überrascht, wie frech und eigensinnig und widerständig diese Fußballfans waren. Und ja, ich bin also irgendwie über diesen Umweg des Lesens und Aktenstudierens Fan von Fußballfans geworden und habe dann irgendwann gedacht, so, jetzt muss ich mir mal angucken, wo die heute sind, wie sind die? Ich war bei Union, ich war beim BFC, der hat mir besser gefallen. Und da gucke ich auch heute noch sehr gern viele Spiele. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, ja, wie ist das eigentlich in meiner Heimatstadt und wen gibt es da? Und habe dann auch meine Freunde, mit denen ich teils einen etwas loseren, teils einen etwas engeren Kontakt hatte, meinen Magdeburger Freunden, die in Berlin oder um Berlin wohnen, wieder getroffen. Und siehe da, da gehen immer noch welche regelmäßig zu Spielen, zu Heimspielen. Und ich fahre eben jetzt mit und schon länger dann auch, also ergreife ich dann mal die Initiative und sage, los jetzt, auf nach Bielefeld, auf nach irgendwo hin. Ne? Also das ja, hat sich so entwickelt über die Jahre, genau.
Sehr sympathisch, dass du eher zum BFC gehst als zur Union. Frage, du hast gerade erzählt, du warst in den Stasi-Archiv unterwegs und hast dort die Akten gelesen. Gibt es da irgendwie, kann man pauschal irgendwie sagen, dass die Stasi da ein gewisses Interesse hatte und da irgendwie geplant dran gegangen ist? Oder ist das dann doch von Verein zu Verein oder von Fanszene zu Fanszene sehr verschieden und eigentlich eher so, dass man den Einzelnen angesprochen hat, als eine groß angelegte Aktion dazu starten?
Puh, da, also ich kann nur darüber reden, wo ich die Akten selbst gesehen habe. Mhm. In anderen Städten wird das anders gewesen sein. Was sicherlich ähnlich war, ist, dass die Stasi ein Interesse an Subkulturen hatte, die sich ihnen zu entziehen versuchten. Also alles, was nicht überblickt oder durchschaubar, was nicht zu überblicken war, das wollte man irgendwie infiltrieren. Man wollte dabei sein. Also ob das nun die evangelische Kirche war, wo sich die Punkbewegung versteckt hat aus den Augen der Staatssicherheit oder in einem Stadion, wo man nicht kontrollieren kann, was 5.000 oder 10.000 Menschen denken und singen und vielleicht sogar auf ein Plakat schreiben. Also davor hatte man Angst. Sicherlich auch davor, dass die Fußballstadien in Berlin in Mauernähe lagen. Das ist auch ein Punkt, wo ich gerade viel drüber nachdenke, vielleicht auch mit Frank Willmann ein Projekt zusammen mache und mit dem Fanprojekt von Hertha BSC und dem BFC. Also was war da eigentlich so dieses knisternde, diese Grenznähe? Ne? Das interessiert mich schon, das Thema. Die Stasi muss ja unglaubliche Angst gehabt haben. Und da haben die eben Gruppen gebildet, Arbeitsgruppen. Ich habe mit einem ehemaligen Offizier geredet, also der ein hoher hauptamtlicher Stasi-Mitarbeiter war, der strafversetzt worden war, weil er woanders, der war auch Alkoholiker, Mist gebaut hatte und dann eben zum Fußball degradiert wurde. Und der fuhr auch tatsächlich mit dem BFC, also war bei allen Spielen dabei, mhm, und hat versucht, Fans als inoffizielle Mitarbeiter zu gewinnen, vor allem aber eben Informationen abzuschöpfen. Wer ist wer, wer macht was, wer ist der Wortführer, der Redelsführer, von wem sind staatsfeindliche Aktionen zu erwarten. Dazu gehörte aber auch, Leute zu beschützen oder aus Gewahrsam wieder rauszukriegen, wenn die Transportpolizei zum Beispiel mal 10 Rowdies einkassiert hat bei einer Schlägerei und er die aber brauchte, weil er wieder Informationen fürs nächste Spiel brauchte oder dies und das. Der konnte auch Leute befreien oder beschützen in einem fatalen Sinne. Aber wenn jemand gefallen ist, also das Gesetz gebrochen hat in irgendeiner Beziehung, dann gab es wirklich auch ganz brutale Strafen und da hat die Stasi dann auch nicht geholfen oder helfen wollen. Ne? Mhm.
Meine naive Vorstellung ist ja, der BFC, da denkt man ja eigentlich immer, das sind die Stasi-Söhnchen gewesen, also die Söhne von den Stasi-Mitarbeitern. Ist das dann, also ist das dann nochmal ein spezielles Klientel gewesen bei den Akten, bei der Aktendurchsicht? Oder ist das eigentlich im Grunde dasselbe, wie du bei Union nachher letzten Endes festgestellt hast?
Nee, dasselbe ist es nicht. Union hat sich natürlich auch schon immer ganz schön dieses Mäntelchen umgehängt. Wir sind die Staatsfeinde und die BFC-Fans haben dann vielleicht auch mit Spaß und Freude gesagt, na und wir sind eben die Stasi-Kinder und Enkel. Es gab sicherlich Kinder von Stasi, Armee und Polizeiangehörigen beim BFC, aber das ist doch gerade cool, dann gegen die eigenen Eltern zu rebellieren, indem man dort ein Rabauke ist und zeigt, dass man eben gerade nicht mit der Elterngeneration mitzieht. Ich habe aber auch viele andere Menschen getroffen, die aus Arbeiterfamilien, aus sonstigen Zusammenhängen kamen und zum BFC gegangen sind. Das waren eben die Vereine, zu denen man gehen konnte in Berlin und man musste sich auf dem Schulhof irgendwann entscheiden, ist man für die oder für die anderen. Und mir ist der BFC einfach per se da sympathischer gewesen, auch in der Eigenwahrnehmung bis heute, dass ein BFC-Fan über sich selbst lachen kann und selbst Ironie zeigen kann, was Union-Fans leider vermissen lassen.
Okay. Dieses Buch Stadion Partisan sei euch übrigens wärmstens empfohlen. Ich würde trotzdem an der Stelle vielleicht noch ganz kurz einen Break machen. Ich habe in deiner Wikipedia gelesen, da gibt es einen Link drin zu einem Interview, was du geführt hast mit zwei Freunden von dir. Im Freitag, also das ist erschienen, der Zeitung im Freitag, das ist glaube ich schon ein paar Jahre alt, dieses Interview, da unterhaltet ihr euch über das Thema Stadtsicherheit und es ist weit weg von dem typischen Schwarz-Weiß-Gut-Böse-Format, was man ja sonst immer so kennt. Kannst du das vielleicht mal so ein kleines bisschen einordnen, das oder den Leuten so ein bisschen so ein Gefühl geben, also wie ihr darüber diskutiert habt?
Ja, genau, das war 2006. Und da ist einer meiner alten Freunde auffällig geworden, hatte eine kurze Zeit so eine berühmte Geschichte. Und zwar war er Schauspieler und hat bei einer Theaterpremiere, er ist noch Schauspieler, aber er hat bei einer Theaterpremiere in Frankfurt am Main einem Kritiker einen Notizblock entrissen. Und das ist die sogenannte Spiralblock-Affäre, kann man auch gerne googeln, da findet man das. Weil er meinte, er fand das frech, dass dieser Mann, der auch sehr harte Verrisse geschrieben hat, da so saß, so arrogant mit seinem Spiralblock und nun meinte er, er könnte einen bösen Verriss schreiben über das Theaterstück. Das wurde im Feuilleton hoch diskutiert, warum darf man das und darf ein Schauspieler sowas machen? Und in dem Moment sagte mein alter Freund Tommy, übrigens, wo ihr jetzt alle über mich redet, ich war bei der Stasi. Und dann ging eine ganz große Aufschreibwelle durch den Blätterwald. Ja, jetzt erzählt er das und warum und wieso. Und das habe ich zum Anlass genommen, mal darüber zu reden mit Tommy, mit dem Schauspieler und mit Bastian, auch einem sehr alten, guten Freund von mir aus Magdeburg und mit meiner Geschichte das abzugleichen. Also was ist uns dreien passiert? Wie war das mit der Stasi? Und der Tommy hatte halt eine Geschichte, dass er als 14-Jähriger Grabsteine umgeschubst hat und so antisemitisch dumm unterwegs war und das ihn später eingeholt hat, als er Schauspiel studieren wollte und er genötigt wurde, IM zu werden, also inoffizieller Mitarbeiter. Ich hatte die Geschichte mit 19, 20, als ich dann meinen Arbeitsplatz verloren hatte aufgrund dieser Punkkonzerte, dass die Stasi mich zur Mitarbeit zwingen wollte und der Bastian war auch Punk gewesen in Magdeburg, hatte aber das große Glück im Unterschied zu uns, dass er einen Vater hatte, der Künstler war und mit allen Wassern gewaschen, der ihm den richtigen Tipp geben konnte, nämlich, wenn die kommen, und sie kam ja dann auch, sag einfach nein, sag einfach nein. Da hatte ich niemanden und der Tommy auch nicht. Und wir haben dann unterschiedlich eben auf diese Versuche reagiert, damit umzugehen. Bei mir war es letztendlich der Fluchtversuch. Ich wollte dann gleich ganz weg aus dem Land. Und Tommy hat eine Weile da einen Kompromiss mit sich geschlossen, mit dem er gehadert hat später. Und das müssen wir eben alle mit uns herumtragen. Genau, und ich habe das versucht aufzuschreiben, diese drei Geschichten über ein Gespräch, was wir miteinander geführt haben.
Mir ging es nur, oder mir ist das halt immer wichtig, diese Einordnung, weil ich hatte auch schon zu Chemie hier einen Gast und da haben wir darüber diskutiert und auch er hatte einen Anwerbeversuch von der Stadtsicherheit und da hatten wir das Thema so ein bisschen drauf und ich habe dann so im Nachgang bei Gesprächen mit Menschen, wo wir uns über diese Folge unterhalten haben, oft den Eindruck gehabt, dass das ein sehr Schwarz-Weiß-Denken dann vorhanden ist. Und das nimmt man ja auch so in den öffentlichen Diskussionen immer so wahr, wenn es um die Staatssicherheit geht. Deswegen war mir das jetzt mal wichtig, dieser Einschub.
Das ist wichtig. Ich bin dir da auch dankbar, dass du das fragst, weil mich das auch sehr ärgert und ich selbst im Laufe meiner Arbeit, die Sachbücher, die wir geschrieben haben, die Texte, die ich geschrieben habe, die Anträge, die ich gestellt habe, ich wollte auch mal promovieren zu Punk und evangelischer Kirche, mit einem Aufarbeitungsthema und zwar mit einer Versöhnungsabsicht, dass Leute miteinander reden, die eben mehr oder weniger davon betroffen waren, IM gewesen zu sein oder von IMs bespitzelt worden zu sein, aber dass da eine Versöhnung am Ende entsteht. Und da ist mir auch genau das aufgefallen, was du eben meintest, dass das oft gar nicht gewollt ist, also von Leuten, die in Stiftungen sitzen oder auf Professorenstühlen und diese Aufarbeitung also bis heute auch noch mit verwalten und vorantreiben, dass man das gerne feststellt und sehr schwarz-weiß sieht. Also wer irgendwie einmal mit einem Stasi-Mitarbeiter gesprochen hat, ist ein Täter, ein Sünder, abklappe zu. Und nein, da müssen wir wirklich ganz, ganz genau hingucken und das darf auch nicht beendet werden, das Hingucken und das Thema, das darüber reden. Weil es gibt so viele Menschen, wie es in der DDR gab, so viele verschiedene Geschichten und Möglichkeiten, damit umzugehen oder betroffen gewesen zu sein. Und auch diese ganzen mutigen Leute, die, nachdem sie eben einmal in die Fänge geraten waren, gesagt haben, ich mach das nicht mehr, ich höre jetzt auf, ich lass das, die dann auch mit als Opfer als Täter zu betrachten, und so weiter, das ist sehr, sehr schwierig. Ich freue mich, dass du das so angesprochen hast und befürworte ein differenziertes Nachdenken darüber.
Ich würde ja auch befürworten, wenn die Fußballvereine im Osten, also die ehemaligen DDR-Clubs, wenn man so will, wenn die mal ihre Stasi-Vergangenheit so ein bisschen aufarbeiten würden. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Also man hat ja damals in Dresden, gab es jetzt kurzzeitig schwere Diskussionen und Wirbel. Und das Thema ist ja auch bis heute nicht, wenn man sich mit Dresden unterhält, ist das ja auch immer noch nicht so wirklich abgeklungen. Nur in der Öffentlichkeit wird es halt nicht mehr diskutiert. Aber ich habe so das Gefühl, es müsste ja theoretisch auch bei anderen Vereinen eigentlich ein Thema aus der Vergangenheit sein, oder?
Ja, natürlich. Also das ist genauso ein Thema wie die auch noch nicht aufgearbeitete, bei allen Vereinen bewusste Aufarbeitung der Geschichte der Verdrängung der jüdischen Mitspieler und Funktionäre und so weiter, ne? Mhm. Also das wird ein Thema sein, solange sich da nicht jemand ausgiebig damit beschäftigt und das auch vorstellt.
Wenn sich jemand berufen fühlt und berufen ist dafür, gerne, gerne. Es würde mich sehr, sehr interessieren. Kommen wir mal zu deinem Buch, über das wir heute sprechen wollen. Denn du hast ein Buch geschrieben, das heißt, also eigentlich richtig heißt das dann Anne Hahn träumt Christian Beck, ne?
Ja.
Das ist eine Reihe, wie ich jetzt festgestellt habe, aber auch erst dank deines Buches, bei dem ich hinten drin die anderen zwei Bände darin vorkommen. Ich habe das Buch zu Trautmann auch hier zu Hause und habe das schon gelesen und habe das da noch nicht als Reihe identifizieren können. Kannst du vielleicht mal kurz was zu dieser Reihe erzählen, in der das erschienen ist?
Das ist eine Reihe, genau, die ihre Heimat beim Woland und Quist Verlag gefunden hat. Frank Willmann hat sich die ausgedacht. Und das Prinzip ist, dass AutorInnen über ihren Lieblingsspieler, ihre Lieblingsspielerin schreiben. Also Fußball ist schon der Rahmen, der gesteckt ist. Was man daraus und die Seitenanzahl, was man daraus macht auf 100 Seiten, ist dann demjenigen selbst überlassen, derjenigen. Und das finde ich fantastisch, weil man eine große Freiheit hat, die natürlich auch beängstigend ist auf der anderen Seite. Also ja, du willst über jemanden schreiben, das hätte auch ein internationaler Fußballstar sein können oder ja genau, also da ist niemand festgelegt. Aber es bietet sich natürlich an, wenn man einem Verein besonders verbunden ist, sich dort den Helden auszusuchen, den man für sich selbst gefunden hat. Also es ist für mich eine großartige, fantastische Möglichkeit, sich mal auf diese Art und Weise auseinanderzusetzen mit dem Thema Fußball, also literarisch.
Was mir aufgefallen ist bei dem Lesen, ich kenne nur das andere Buch von dir, Gegenüber von China. Ich habe gestern gelernt, ich muss noch ein anderes mir von dir besorgen. Und ich habe das Gefühl vom Schreibstil, also vom Aufbau her ist das relativ gleich. Du hast in dem Gegenüber von China, hast du noch zwei Freundinnen, die immer mitlaufen in dem Buch. Und auch jetzt in diesem Buch träumt Christian Beck, da hast du auch ebenfalls wieder Protagonistinnen, die dann so nebenbei, also so mitlaufen in der Geschichte. Ist das für dich einfacher dann, das zu schreiben oder warum hast du diesen Stil?
Gute Frage. Ich habe auch Bücher, wo ich männliche Hauptfiguren habe, die mitlaufen.
Also um das weiblich ging es mir dabei weniger, sondern eher, dass du eben diese weiteren Personen immer noch mit dabei hast, deren Geschichte du ja dann miterzählst.
Ja, aber das ist wahrscheinlich ein Prinzip, das mir persönlich wichtig ist, um Dinge zu erzählen. Ich habe schon bei Gegenüber von China, wo es ja auch im Hauptgewicht um meine eigene Magdeburg-Geschichte ging, so lange nicht schreiben können, bis mir die Idee kam, dass es ja drei Frauen sein können, die verschiedene Dinge erleben und die miteinander kombiniert. Und ähnlich ging es mir jetzt auch bei Christian Beck so, dass ich eben nicht die Biografie Christian Becks nacherzählen wollte, sondern da erstmal einen Gegenpart brauchte und für diese Hauptfigur eben den Mauritius gefunden habe, den Schutzpatron des Magdeburger Doms. Und als handelnde Person dann sich die Frauen gemeldet haben bei mir. Die haben sich so herausgebildet oder irgendwann angekündigt und dann waren sie da. Und ich brauchte sie dann nur noch einsortieren und laufen lassen.
Also du hast gerade gesagt, du hast die Geschichte, aber du wolltest nicht die Karriere von Christian Beck sozusagen nacherzählen oder niederschreiben. Ein Stück weit tust du es aber trotzdem in dem Buch, ne?
Na, das gehört ja dazu. Also wenn ich jemanden habe, einen Helden, den ich vorstellen möchte, dann muss ich ja auch ein bisschen beschreiben, warum. Warum ist er für meine Figuren? Also nicht für mich, sondern das habe ich ja auf diese Hauptfiguren aufgeteilt, warum er für sie ein Held oder eben nicht ist. Ja.
Du hast, also man kann in dem Buch ja auch Sachen lesen über den 1. FC Magdeburg aus einer Zeit, als du ja selber noch gar nicht dahin gegangen bist, nämlich aus der DDR-Zeit, zum Beispiel den Europapokal gewinnt, den alles Überragenden in Magdeburg. Wie hast du dich, also wo hast du dich da informiert, was das Thema angeht?
Ich habe mit vielen Menschen gesprochen und habe eben sogar noch einen alten Schulfreund, der sich an bestimmte Dinge erinnern kann. Habe meine Freunde, habe mit meinem Vater geredet, mit Älteren eben, die da schon erwachsen waren, wie die das wahrgenommen haben und habe gelesen. Also es gibt nicht allzu viel, aber die Sachen, die publiziert wurden darüber, die habe ich, glaube ich, alle zumindest mal in der Hand gehabt.
Du hast jetzt gerade gesagt, du hast mit Leuten gesprochen. Das hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt an dieser Stelle. Von daher nehme ich mal mit in deine Arbeit, also in deine Überlegungen, wie du das Buch angegangen bist und wie du dann dafür recherchiert hast.
Ja? Was war da jetzt die Frage?
Wie du da recherchiert hast, wenn du sagst, Leuten gesprochen.
Sorry,
also ja. Da müsste, also überleg du, also ja, ich kann mir das halt gerade nicht vorstellen, wie du da vorgegangen bist.
Zum Beispiel habe ich von Annette Gröschner 7 Tränen muss ein Fanwein gelesen, bin da nochmal in die Geschichte der Fans der 70er Jahre, der 80er Jahre reingegangen, habe mir angeguckt, wie sind die zum FCM gekommen, wie sind sie dahin gegangen, was haben sie akzeptiert, was nicht, also wie war das Fansein an sich. Dann habe ich versucht nachzuvollziehen, wie die Spiele übertragen wurden, die Europapokalspiele eben. Das mache ich jetzt auch gerade wieder, weil ich gerade eine kleine Serie schreibe über die Spiele, die vor 50 Jahren stattgefunden haben. Zum Beispiel das erste hat nächste Woche vor 50 Jahren stattgefunden gegen den NAC Breda. Und ja, da macht man das eben, wie man als Autor da vorgeht. Ich habe alle möglichen Leute gefragt, die da nicht weiter wussten. Dann habe ich beim Archiv des Rundfunks der DDR angerufen und E-Mails geschrieben, habe den Sportredakteur der Volksstimme gefragt, wo ich an die alten Ausgaben der Volksstimme rankomme. Und das läuft so parallel dann, Tage, Wochen lang. Dann kriegt man hier eine Antwort, dort kommt man nicht weiter. Ich habe jetzt so Durchschläge von Spielsendeberichten des Radios der DDR und weiß eben, an welchem Tag, wo, wann berichtet wurde, aus welchen Stadien. Oder weiß, dass bestimmte Sachen auch verschwunden sind, dass man die nicht mehr nachvollziehen kann. Und dann versuche ich da eben was draus zu machen, literarisch.
Das ist schon krass viel Arbeit, ne?
Ja, aber das ist ja normal.
Ja, aber jetzt bei dem Buch, also das hätte, ja. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gestanden, dass du da so viel Recherche reingesteckt hast.
Doch, natürlich. Also allein um bei Mauritius angefangen im ersten Kapitel, um zu beschreiben, wie jemand, der im Museum arbeitet, durch das Museum geht und wie der den sieht, wo die Sonne reinfällt, wie eine Figur steht oder wo der Sarkophag ist. Da war ich 5, 6 Mal in diesem Museum zu verschiedenen Tageszeiten und bin da, ich komme, glaube ich, den Leuten auch immer ein bisschen komisch vor, weil ich vor mich hin murmle, mir Notizen mache, mich hinknie, von unten gucke, von oben Fotos mache, aber nicht die Tafeln durchlese oder so. Also da hatte ich auch schon skurrilste Begegnungen bei meinen Romanrecherchen. So, ja, man wirkt ein bisschen verrückt, glaube ich. Oder wenn ich jetzt darüber gucke zu dem Café Thies und sehen will, dass da einer Kaffee trinkt, wo muss ich mich hinstellen, an welches Fenster? Also das gehört einfach dazu. Ganz normal, wenn man was schreibt.
Also, liebe Magdeburger, ihr könnt das 1:1 nachprüfen. Du hast dann diese Geschichte, die du jetzt recherchiert hast, hast du dann dementsprechend auf die Protagonisten verteilt, ne? Die sind ja auch verschieden alt und haben verschieden den Zugang zum ersten FC Magdeburg.
Genau, genau. Also, wenn man diese Vor-Ort-Recherche durch hat, zum Beispiel die Entführung spielt ja im Krankenhaus Marienstift in Magdeburg, was glücklicherweise keinen Keller hat. Also da konnte ich meiner Fantasie völlig freien Lauf lassen. Aber da war ich eben auch und bin da rumgelaufen und in der Kantine und überall in den Fluren und habe überlegt, wo man eine Trage von A nach B schieben kann und so. Und wenn das fertig ist, dann setzt man sich an den Schreibtisch und im glücklichsten Fall sieht man die Figuren vor sich. Das war für mich nochmal ein ganz schöner Hänger, dass ich diese drei Krankenschwestern nicht fassen konnte, nicht greifen konnte, und dann habe ich die aber gezeichnet. Dann habe ich wirklich 1-2 Tage hier nur gesessen zu Hause und gemalt. Und dann waren sie auf einmal da. Dann waren sie auf dem Papier zu sehen und hatten Gesichtszüge und Körperumrisse und Farben, farbige Kittel an. Und dann ging es los. Dann habe ich geschrieben und dann haben die was gesagt. Dann habe ich mir Zeitstrahlen aufgemalt, wer wann geboren sein muss, um welche Spiele wann gesehen zu haben, dass das alles hinhaut, was die größten Erlebnisse Wahnsinn. Spieltechnisch für jede der Frauen waren. Also das war so diese ganze Drumrum-Arbeit, bis man dann den Text schreibt. Ja.
Wahnsinn. Also das hätte ich echt nicht gedacht, dass da so viel Arbeit reingeflossen ist in das Buch. Krass. Du hast jetzt gerade die Entführung erwähnt. Wir haben den HörerInnen ja noch gar nicht verraten, worum es in dem Buch geht. Also die oft gestellteste Frage, die ich bekommen habe, weil ich habe ja das Buch entsprechend in sozialen Netzwerken gepostet und dann auch, als ich es fertig gelesen habe, war die Frage, gerade aus dem Magdeburger Umfeld, was ist das für ein Buch? Erklär mir. Also ich sollte das sozusagen beschreiben. Und es fällt mir ehrlich gestanden schwer, das zu beschreiben. Also vor allen Dingen jemanden, das sind ja Fußballfans, und ich denke mal, da ist die Erwartung dann groß, dass da ganz viel Fußball drin vorkommt und sehr viel Spannendes über den ersten FC Magdeburg. Also mir ist es sehr schwer gefallen, das wirklich zu beantworten. Wie würdest du das beantworten?
Es ist ein kurzer Roman, der die Entführung von Christian Beck beschreibt. Und Christian Beck wird von drei Krankenschwestern entführt, die fordern wollen, dass sie ein Museum für ihren FCM brauchen, weil es den nicht gibt. Und weil die Pokale verschwunden sind, sie sind einfach sauer und wollen das ändern, indem sie Christian Beck entführen und da jetzt mal ein bisschen Druck draufbringen auf die ganze Geschichte. Die Rahmenhandlung ist eine Museumswärterin, die Besuch von ihrer Enkelin bekommt, Die Enkelin macht gerade ein Praktikum in der Volksstimme, in der Zeitung in Magdeburg. Und dadurch bekommen diese beiden, Oma und Enkelin, mit, dass Christian Beck entführt wurde. Und das sind die beiden Parallelhandlungsstränge. Es gibt die Zeitungsredaktion, die versucht, Christian Beck zu finden. Und es gibt diese drei Krankenschwestern, die im Keller des Krankenhauses Marienstift sitzen und eine Forderung schreiben wollen, die sie an die Zeitung rausgeben wollen, dass sie eben ihr Museum wieder haben. Und Christian Beck ist eigentlich die ganze Zeit passiv, weil betäubt, und liegt auf einer Trage im Keller des Krankenhauses.
Auch eine wilde Story. Also ich habe gestern gelernt, du hast gesagt, diese Entführung war dir sofort klar, die muss sein. Also es muss eine Entführung sein. Du hättest es scheinbar, also du hast, deine erste Überlegung war wohl, das Ganze ein bisschen härter auszumalen. Warum war dir klar, dass das eine Entführung sein muss?
Also als ich den Auftrag übernommen habe, jetzt ein Buch über den ersten FC Magdeburg zu schreiben und eben über meinen Helden Christian Beck, da habe ich gedacht, was will ich damit? Also was könnte man mit Literatur im besten Falle erreichen? Und habe ich gedacht, ja, was fehlt in der Stadt? Tatsächlich ein Museum, also ein jetzt arrivierter Zweitligaverein, der kein Museum oder Traditionskabinett oder einen Ort hat, wo man die Trophäen bewundern kann, das ist schon traurig. Und da kommen wir wieder auf diese Geschichte Magdeburgs, diese ganz spezielle zurück, eben mal Kaiserstadt gewesen, zweimal total zerstört und dann in der Neuzeit eben den Europapokal gewonnen. Und das wird nicht gezeigt. Und da kam dann die Idee, wie könnte ich das anschieben? Und dazu muss eben jemand zum Beispiel entführt werden, um eine Forderung durchzusetzen. Also ich wollte keinem wehtun und es sollte also deswegen auch Fachkräfte, Krankenschwestern, die wissen, wie man sowas macht, dass da keine Folgeschäden entstehen und Christian Beck eben kein Haar gekrümmt wird tatsächlich.
Christian Beck selbst, also ich habe gesehen, du hast ihn bei einer Veranstaltung in Magdeburg bei einer Lesung getroffen. Ich habe dann gestern gelernt, der war da eher zufällig, also das war nicht geplant scheinbar, dass er da vor Ort ist, ne?
Ja, das war toll. Also ich muss mich immer noch von dem positiven Schock erholen. Das war letzte Woche Dienstag zu meiner Buchpremiere in Magdeburg. Wurde Christian Beck eingeladen, hat aber schon vorher gesagt, dass er Training hat in Schöningen, wo er zurzeit spielt und nicht wusste, ob er das dann abends schafft. Ist dann aber etwas später tatsächlich gekommen. Also hat auch noch einen guten Teil der Lesung gehört und alle waren überrascht und sind dahingeschmolzen natürlich, weil, also ich vor allem, da ich ihn vorher noch nie persönlich gesprochen und kennengelernt hatte, bin wirklich absolut überrascht, was für ein charmanter Mensch das ist.
In deinem Buch hat er eine ganz besondere Rolle, also da gibt es diese Generation Amateurfußball, die es ja auch wirklich gibt beim ersten FC Magdeburg. Und Christian Beck ist so diese Statue, die irgendwie so diesen Club in die Neuzeit führt. So kommt das in dem Buch zumindest für mich rüber. Hat er diese Rolle auch in der Realität aktuell in Magdeburg? Also spricht man so über ihn? Nimmt man ihn so wahr?
Nun lebe ich nicht tagtäglich in Magdeburg. Also was ich wahrnehme, ist, dass er natürlich verehrt wird nach wie vor, dass er eine tragende Rolle hat beim FCM, also eins der Gesichter des Clubs ist. Wie dieser Ruf vielleicht bröckelt oder verblasst, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich habe das genommen oder in meine Figuren hineingelegt, was tatsächlich so war zu der Zeit und was ja, wenn man also wirklich Fan ist und verliebt ist in seine Helden, in seine Protagonisten, eines Erfolges sein kann, dass das wirklich noch lange weiterträgt. Also diesen Ruhm, den er hatte, wird ihm niemand streitig machen. Ob der sich aber so breit und tief weitertragen lässt, weiß ich nicht. Kann ich eigentlich auch nicht glauben. Ne? Das wird schon irgendwo ein bisschen verblassen. Oder es werden neue kommen. Aber für die Zeit, in der die Identifikationsfigur war, ist das so und steht er so.
Du hattest vorhin, ich habe es mir jetzt notiert, Kaiserstadt kann man auch im Fußball entdecken. Erklär mir das mal.
Es gibt immer wieder Bezüge in Choreos von Block U, die sich auf das Kaiserpaar, freue ich mich dann ganz, ganz dolle, wenn ich sowas sehe, auf das Kaiserpaar beziehen. Auf Otto, also Otto der Große, Otto von Guericke, sind die beiden Ottos, die die Ottonenstadt geprägt haben. Und es gab eben auch Aktionen, die ich versucht habe, im Roman mit einzubauen, dass eben bestimmte Märsche oder bestimmte Anlässe, wenn es dem Club nicht gut geht oder wieder gut geht, die sich dann auf den Dom beziehen, auf die Gründung von Otto dem Großen, der diesen ersten gotischen Dom auf europäischem Boden gegründet hat, dass man dorthin marschiert oder von dort anfängt, bis zu Gebeten. Gut, von Gebeten halte ich persönlich nicht allzu viel, aber ich sehe es, ich nehme es wahr und spüre da eine ganz tiefe Verbundenheit.
Woran liegt das? Also, dass du so eine positive Einstellung dazu hast. Also, man könnte ja vielleicht auch kritisch, also weiß ich nicht, ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt, aber ich könnte mir vorstellen, man könnte da ja bestimmt auch kritisch dran gehen.
Woran? Dass die Stadt an sich Otto auf ihre Geschichte bezieht?
Genau, an Otto und an Mauritius, also diese Helden vielleicht?
Na, das ist ja, ich finde es schön, wenn du das als rein positiv betrachtest, aber das ist ja für mich eine lang anhaltende und existierende Fragestellung, die ich auch versuche mit in dieses Buch Anna Hahn träumt Christian Beck, die ich da versuche zu behandeln. Also was macht denn Helden aus und was ist ein Märtyrer? Brauchen wir die und warum müssen sich denn Einzelne opfern? Also die Frage habe ich mir schon als junges Mädchen gestellt angesichts dieses Mauritius, der wirklich eine atemberaubend schöne Skulptur des Mittelalters ist und im Magdeburger Dom steht und jetzt als knallbunte 3D-Figur auch noch im Dommuseum. Und was ist das? Was macht das aus, dass sich Menschen für ihren Glauben opfern? Ich könnte mir das nicht vorstellen. Ich würde kein Märtyrer sein wollen, aber es gibt sie immer wieder. Und ein Fußballheld ist natürlich auch eine Identifikationsfigur, eine Legende. Also diese Worte werden ja benutzt. Heilig sein. Warum ist jemand dann heilig? Also wir beziehen uns ja auf diese Tradition und dieses Christentum. Es ist nichts, was ich abfeiere, sondern eher etwas, was mich fasziniert, was ich untersuchen möchte, was ich wahrnehme und hinterfrage.
Du hast gestern, also ich sage immer gestern, weil ich gestern diesen Vortrag gesehen habe, liebe Hörerin, und du hast da erzählt, dass der Block U für dich, also so habe ich es für mich herausgehört, ne? Dass der Block U für dich einen ganz besonderen Einfluss hatte daran, dass du den ersten FC Magdeburg relativ sympathisch findest, nicht da sehr, sehr wohl fühlst. Hattest du Erlebnisse vor dem Block U, wo du schon im Stadion warst, wo du dich dann halt vielleicht eher nicht so wohl gefühlt hast?
Das sind eher Erlebnisse außerhalb von Magdeburg gewesen, wenn ich die restlichen Truppenteile, die mit dem Club über die Dörfer gezogen sind, in der ganz fatalen Zeit gesehen habe, wie die sich gebärdet haben und das hat mir nicht gefallen oder da, um Gottes Willen, hatte ich einfach keine Berührungspunkte. Und mit dem Block U, also da habe ich das große Glück, zwar im fortgeschrittenen Alter, aber wie ein Kind rangegangen zu sein, also wie meine jüngste Figur, die Jessie, die eben in den Nullerjahren auf einmal in das neue Stadion kommt und sieht, was da abgeht und wie schön das ist und wie vereinend. Nicht umsonst gibt es eben diese Einheitsfront und den Gedanken, dass niemand ausgeschlossen wird. Es gibt keine Streitereien, wie man es ja bei manchen Vereinen sieht. Dann steht ein Block hier, einer dort und der dritte vielleicht noch hier und es wird sich bekämpft oder es wird jemand rausgeprügelt und rausgemobbt aus dem Stadion. Und das habe ich nicht erlebt und nicht gesehen, sondern im Gegenteil eben eine Energie, die sich auf alle überträgt, die Menschen, die nach und nach eben immer mehr geworden sind, bis es jetzt tatsächlich eben mal 28.000 waren in diesem Stadion. Und mein Eindruck, vielleicht habe ich 2, 3 übersehen, alle stehen auf, wenn Block U das will, alle singen, wenn Block U das will, alle schwenken ihre Schals und das finde ich schon sehr beeindruckend.
Jetzt gehöre ich zu den Menschen, die auch noch die Generation Amateurfußball des 1. FC Magdeburg kennen und diesen Niedergang, den der Club dahin gelegt hat. Und damals hätte ich Magdeburg jetzt nicht als außergewöhnliche Fußballstadt bezeichnet. Das hat sich ja, wie du eben schon erzählt hast, extremst geändert. Woran liegt das oder woran machst du das fest, dass Magdeburg da auf einmal in Sachen Fußball so, ja, so euphorisch unterwegs ist und vor allem mit so vielen Menschen da im Stadion immer jedes Mal regelmäßig sind? Selbst nach dem Abstieg aus der Zweitliga-Zeit war es ja nicht so, dass das Stadion auf einmal in der dritten Liga wieder leer war.
Ja, das war eben ein Zeitpunkt, wo alles gepasst hat und dann eben ein Spieler wie Christian Beck dazu kam, der sich immer Zeit genommen hat für alle, der eben wirklich auch durch die Stadt gelaufen ist und mit den Fans geredet hat und mit die Autogrammstunden, bis der Letzte wirklich sein Autogramm hatte, durchgezogen hat. Und also eine Verbundenheit, eine Einheit, eine Liebe zu der Stadt, die auch von den Spielern und den Vereinsleuten zurückgespiegelt wurde, das hat sich dann eben ausgebreitet wie ein Fieber.
Aktuell ist man jetzt wieder in der zweiten Liga. Ich habe jetzt Gerüchte gehört, dass Intel schon Gespräche geführt mit dem ersten FC Magdeburg, wobei Intel ja noch gar nichts gebaut hat, glaube ich, in der Stadt, ne?
Genau. Die haken gerade den Bördeacker auf und haben die Archäologen ranlassen müssen, weil natürlich in Mitteleuropa, in Mitteldeutschland, wo man ein bisschen gräbt, findet man auch was. Und da hat man aber, ich bin ja auch begeisterte Hobbyarchäologin, gerade Langhäuser und Ovalhäuser aus der Bronzezeit gefunden. Und das wird jetzt alles sorgsam schnell aufgenommen und festgehalten für die Ewigkeit, weil das da dann zerstört ist, wenn Intel baut. Und klar, die Verhandlungen laufen. Die werden, also ich bin mir ganz sicher, die werden investieren und das wird alles einen sehr, sehr guten Weg nehmen. Und in spätestens 2-3 Jahren wird meine Vision wahr, dass wir erste Bundesliga spielen.
Viel Spaß dabei.
Also das sind glückliche Fügungen gerade, ja.
Okay. Das Museum. Du hast gesagt, du wolltest mit dem Buch ja vielleicht so ein bisschen den Anstoß geben, dass man darüber mal diskutiert oder vielleicht das auch mal in die Planung umsetzt. Wie ist da der Stand der Dinge? Also hast du das Gefühl, dass man jetzt, ich meine, das Buch ist ja jetzt noch recht frisch rausgekommen, da kann jetzt noch nicht so wahnsinnig viel passiert sein, aber hast du das Gefühl, dass das ein Thema ist, was in der Fanszene oder rund um diesen Verein schon eins ist und was vielleicht jetzt nochmal Auftrieb bekommen könnte durch das Buch?
Also da war ich ja sehr gerührt und positiv überrascht, als bei der Lesung in Magdeburg in der Stadtbibliothek Fans, da waren eine Handvoll oder ein bisschen mehr Ultras und aber auch eine ganz reizende Gruppe von Damen in meinem und noch fortgeschritteneren Alter in Trikots, die sofort begeistert riefen, ja, das wollen wir, das brauchen wir oder wenigstens klatschten und Christian Beck auch fragten, ob er sich entführen lassen würde, wenn man das wahr machen könnte. Dann lachten alle und er selbst auch und war jetzt nicht unbedingt begeistert, entführt zu werden in Wirklichkeit. Aber er hat dann sogar ein kleines Statement abgegeben an dem Abend in der Runde, dass er das sehr befürworten würde, dass die Stadt ein Sportmuseum bekommt. Er hat es diplomatisch und toll, wie er ist, natürlich auch aufgeweitet auf die nicht zu unterschätzenden Handballererfolge der Stadt und man hätte tatsächlich ein Sportmuseum nötig, das sieht er auch so. Und wo er das anbringen kann, würde er das dann auch gerne machen. Und man hat das gehört und wahrgenommen. Und dann werden wir sehen, ob das in die richtigen Kanäle gelangt und gerät. Ich würde mich natürlich irre freuen.
Klingt so, als würden die Handballer und die Fußballer gut nebeneinander existieren können. In anderen Städten ist das ja durchaus auch so eine gewisse Rivalität, dass man den anderen den Erfolg nicht gönnt.
Oh Gott, ja, nein, den Eindruck habe ich in Magdeburg überhaupt nicht. Ich kenne auch ein paar Leute, die ich im Stadion treffe, die dann tatsächlich das grün-rote Trikot drunter haben, wenn sie danach noch rüber müssen in die andere Halle. Und also man respektiert sich mindestens gegenseitig und teilweise nimmt man auch, ist man Fan von beiden Sachen und feiert auch im schönsten Fall beide Seiten und Erfolge.
Mhm. Du hast vor uns nächstes Projekt angesprochen, diese Texte, die du scheinbar, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, zu den Europapokalspielen dann jeweils an dem Stichtag veröffentlichst, richtig?
Genau, ich schreibe nicht zu jedem Spiel, aber zu jeder Begegnung. Mhm. Also ich habe jetzt zum Spiel in Rotterdam geschrieben, was das Auftaktspiel war für die Europapokalrunde. Und das nächste wird dann Banik Ostrava sein, dann kommt Rumänien, Lissabon und das Endspiel schon. Mhm. Und Den jetzigen Text werde ich nächste Woche Mittwoch vorlesen bei der Jubiläumsveranstaltung zum Auftakt eben in der Staatsbibliothek. Und ich hoffe, dass es auch jemand abdrucken möchte oder veröffentlichen möchte. Vielleicht gelingt es sogar auf der Clubseite. Mal schauen. Wir kommen ja da ans Gespräch.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil du hast auch in dieser, wieder, ich bin wieder bei gestern, erwähnt, dass das mit diesen Pokalen und so eher eine traurige Geschichte in Magdeburg ist. Das haben die auch nicht exklusiv. Archive sind irgendwie überall relativ rar gesät. Wie schwer fällt es da an Informationen ranzukommen, was den 74er-Erfolg angeht?
Ja, das geht halt schon los bei dieser Missachtung, die es tatsächlich damals gab von der Stadtseite oder Parteiseite im Bezirk Magdeburg. Man hat also diesen Spielen keine große Beachtung eingeräumt, hat teilweise erst 2 Tage später darüber in der Volksstimme berichtet. Also ich bin letzte Woche Mittwoch im Archiv gewesen, im Stadtarchiv in Magdeburg, und da kann man sich auf Mikrofisch, kriegt man eine Spule auf 2 Bänder gewickelt und kann die mit einer Handkurbel bewegen und hat vor sich einen überdimensionalen Bildschirm, wo man quasi 1:1 eine Seite der Zeitung in Schwarz-Weiß, also im Negativ, lesen kann. Und da habe ich mich durchgekurbelt vom September 1973 bis zum Mai 1974 und konnte dann eben an den Daten und so weiter sehen, dass man das wirklich irgendwo hinten auf der Sportseite manchmal nur in eine Spalte versteckt hat, diese Wahnsinnserfolge dieser Magdeburger Mannschaft, ne? Und vorne ging es um Ernte und Mähdrescher und Weltfrieden und die Partei und so weiter. Das ist schon traurig und irritierend. Also da habe ich recherchiert, um das festzustellen, wie wurde berichtet, wann wurde im Radio gesendet. Da stehen dann auch manchmal Hinweise, das und das Spiel wird da und da übertragen oder original, das Wort live gab es noch nicht, original im Radio gesendet. Und dann gibt es aber Gott sei Dank Freaks, die selber auch gut im Bewahren und Weitergeben sind. Und da gibt es einen Menschen, dem möchte ich, falls er das hört, auf diesem Wege ganz herzlich danken, der die alten FUVO-Ausgaben gescannt und kostenlos ins Netz gestellt hat. Und da kann man sich dann immer in den Wochenberichten rückwärtsgewandt auch die Spielberichte anschauen. Also jetzt habe ich so zu jedem der Spiele 2 bis 3 Vor- oder Nachberichte, was schon ein super Futter ist, ne? Um sich den Rest dann selbst auszudenken. Und dann hat auch noch der Mannschaftsarzt, der ehemalige des FCM, ein Büchlein, eine Broschüre geschrieben, wo er dann seine ganz persönlichen Erlebnisse rund um die Europapokalspiele beschrieben hat. Und das ist natürlich auch total köstlich. Also welchen Wein gab es zum Mittagessen in den Niederlanden oder wo ist die vermeintlich die Maschine beinahe abgestürzt, auf welchem Flug oder wo hat man zur Spionage schon Leute vorgeschickt und sich Spiele angeguckt, was ist da passiert und so weiter. Also es ist schon ziemlich spannend.
Klingt auf jeden Fall mal sehr spannend. Anne, haben wir was vergessen? Sollten wir auch über irgendwas reden? Jetzt im Zuge dieses Buches?
Vielleicht, dass das Krankenhaus Altstadt für mich eine große Rolle spielt. Das nimmt ja auch in dem Büchlein eine Rolle ein. Also ich habe auch versucht, oder ich konnte nicht anders, ein bisschen Topografie zu beschreiben, ein bisschen durch die Stadt zu wandern, meine Figuren Dinge beschreiben zu lassen, was mir an Magdeburg gefällt, zum Beispiel einmal mit dem Ballon drüber zu fahren oder einen bestimmten Stadtteil ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und irgendwie kam dann auch das Bedürfnis, nochmal über das Krankenhaus Altstadt nachzudenken, in dem ich selbst Krankenschwester gelernt habe von 16 bis 19. Und das hat eben auch diese Keller, Katakomben, unterirdischen Säle zum Operieren gehabt. Und ich habe davon gehört in meiner Lehrzeit und habe auch viel mit älteren Leuten gesprochen, die dort gearbeitet haben oder gelegen haben, oder meine Mutter, die dort gelernt hat in 60er Jahren. Also, wen das Buch interessiert und gerade die Magdeburger, auch die Jüngeren, das gibt es eben so nicht mehr als Krankenhaus, das Krankenhaus Altstadt kennenlernen wollen, können da ein wenig mitnehmen an alten Geschichten.
Ein Stadtteil müssen wir noch drüber sprechen. Texas. Dabei fällt das Wort Texas. Und was ist Texas?
Ja, ja, Texas ist ja schon vom Namen her super, oder? Das ist ja nicht zu trocken. Kann ein Stadtteil Magdeburgs Texas heißen? Ja, Texas heißt wohl so, weil dort nach dem Zweiten Weltkrieg Texas ähnliche Zustände oder wie man sich das in der Ostzone vorgestellt hat, geherrscht haben. Also die Polizei ging da nicht gerne hin. Strauch- und Hühnerdiebe haben dort angeblich gelebt. Also das ist einfach ein Stadtteil mit sehr niedrigen Häusern für eine Großstadt wie Magdeburg. Und der ziemlich grün auch immer noch ist, also mit vielen Gärten und kleinen Parzellen und ein sehr gemütlicher Stadtteil, grenzt aber an einen älteren Stadtteil auf der einen Seite und einen ziemlich modernen Neubaustadtteil auf der anderen Seite. Und ich bin tatsächlich auf meiner Suche nach einem endgültigen Platz im Stadion, im Heinz-Krüge-Stadion, so rumgewandert von Block zu Block, um mal zu gucken, wo sehe ich am besten. Ich wollte eben vor allem auf Block U gucken und wo kann ich stehen. Ich bin jetzt also im Stehblock gelandet, aber im Texas-Block war ich auch mal 2, 3 Spiele und war dann fasziniert. Also von dem Zusammenhalt, das war eine lustige Truppe dort, quer durch die Bank, alle dabei, Männlein, Weiblein, Kinder. Und als ich anfing, dieses Buch jetzt zu schreiben, kam ich wieder drauf, ja stimmt, Texas-Block, und lass die doch in Texas wohnen. Und ach, siehe da, das Krankenhaus Marienstift liegt direkt am Rand von Texas. Und also es passte sowohl geografisch als auch mit diesem schönen Namen. Und ich hoffe auch, dass der Texas-Fan-Blog, die haben auf Facebook eine bisschen vernachlässigte Seite, aber dass die irgendwann mal auf mich zukommen. Ich würde auch bei denen lesen, in der Texas-Kiste. Das ist ein Club, den es wirklich gibt. Da habe ich natürlich auch recherchiert und bin da rumgeschlichen. Während Corona war da aber alles dicht, in dem Christian Beck schon öfter war und bei Veranstaltungen aufgetreten ist und den Club präsentiert hat. Also es ist ein realer Hintergrund. Mhm.
Interessant. Also das muss ich eh loben an dem Buch. Das hat ganz viel Lust geweckt, mal nach Magdeburg zu fahren und sich das Ganze mal wirklich zu geben, also sich das mal anzuschauen.
Schön.
Ja, weil, ja, ich habe von Magdeburg sonst auch keine Bilder, so, also das, was man so bei Wikipedia oder was hat man, was so die Tourismusbranche wahrscheinlich feiern würde und was man dann so kennt, aber so das große Bild von Magdeburg war mir oder ist mir auch nicht bekannt. Von daher wird es mich sehr reizen, da mal hinzufahren, mir das anzuschauen. Genau.
Na dann, oh, wir können uns ja auch verabreden zu einem Spiel.
Ja, das machen wir, also wenn ich nach Magdeburg fahre, dann machen wir das unbedingt mal.
Okay.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Anne, bei dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und hier vorbeigeschaut hast.
Ja, gerne. Hat mir großen Spaß gemacht.
Und wir bedanken uns bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns zugehört habt. Die Links zu den Büchern findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Und genau, kauft sie euch unbedingt. Vor allen Dingen, wenn ihr mehr über Anne Hahn wissen wollt, kauft euch das Buch Gegenüber von China. Das ist ein beeindruckendes Buch. Und wenn das hier kein Fußball-Podcast wäre, hätten wir da sehr, sehr viel drüber reden können. Leider ist das dann an der Stelle ein Fußball-Podcast. Und deswegen ist dieses Thema ein bisschen heruntergefallen. Also von daher, kauft euch dieses Buch. Genau, und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.